Mit einer der Dinge, die ich mir aus dem Prozess letztendlich erhoffe, ist, dass man nicht mehr ganz so blind agiert auf dem rechten Auge. Dass das ein Anlass ist für die Zivilgesellschaft, endlich Initiative zu ergreifen und zu zeigen, dass bis hierhin und nicht weiter.
Hallo und herzlich willkommen zu eurem Dissens-Podcast. Diese Woche spreche ich mit Naomi Henkel-Gümbel. Naomi hat den rechtsextremen Terroranschlag von Halle überlebt, vor einem Jahr am 9. Oktober 2019. Im Podcast erzählt die angehende Rabbinerin, wie es ihr heute geht, vom Prozess, in dem sie als Nebenklägerin auftritt und dem Kampf gegen Rechtsextremismus. Wir legen auch sofort los. Mein Name ist Lukas Sondreka. Schön, dass ihr dabei seid. Naomi, danke, dass du beim Dissens-Podcast dabei bist.
Danke dir.
Du warst vor einem Jahr in der Synagoge in Halle zu Gast, am Yom Kippur, dem höchsten jüdischen Feiertag, und hast miterlebt, wie ein Rechtsextremer versucht hat, das Gebäude zu stürmen. Naomi, wie geht's dir ein Jahr danach?
Es ist in der Tat schwierig. Wir haben gerade Yom Kippur auch gefeiert und die Tage auf Yom Kippur hin waren mit einer gewissen Schwere belegt. Es war sehr, sehr emotional und auch surreal, jetzt Yom Kippur zu erleben, ein Jahr danach. Ich würde aber auch sagen, dass ich gesehen habe, wie sehr wir alle gewachsen sind, individuell, aber auch als Gemeinschaft. Das ist ein Zurückfinden in eine Realität, die hoffentlich größere Normalität darstellt als ein Angstzustand. Und ich denke, wir hadern alle damit, aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, dass Yom Kippur sehr bestärkend war in dem Versuchen, neuen, gesünderen Umgang zu finden.
Wie hast du denn, Naomi, den Anschlag vom 9. Oktober 2019 erlebt, falls du darüber sprechen magst und kannst?
Irgendwie war das alles sehr surreal, weil Yom Kippur beginnt ja immer am Vorabend. Haben wir noch darüber geredet, dass es eigentlich sehr besonders ist, dass die Synagoge direkt an einen Friedhof angrenzt. In der jüdischen Tradition ist das eigentlich unüblich, was dem geschuldet ist, dass die ursprüngliche Synagoge im Zweiten Weltkrieg zerstört worden ist und die jüdische Gemeinde, die sich dann da wieder etabliert hat, dann eben die Halle neben dem Friedhof als Synagoge umfunktioniert hat. Wir haben halt eben sehr viel dann darüber geredet, ja, wie komisch das eigentlich ist, dem Tod so nah zu sein. Ja, dann kam der Anschlag und wir waren dann tatsächlich mit dem Tod konfrontiert. Es war sehr surreal, weil wir gar nicht verstanden haben, was passiert. Jeder und jeder war tatsächlich irgendwie so in der eigenen kleinen Blase. Und erstaunlicherweise haben wir es geschafft, nach außen hin relativ viel Ruhe auszustrahlen, uns gegenseitig zu beruhigen. Wohingegen erst später klar wurde, welche Welten in jedem von uns Einzelnen zusammengebrochen sind und mit welchen Ängsten wir tief in uns selbst gehadert haben in dem Moment. Ich muss sagen, es hat für mich eine Weile gebraucht, bis ich das für mich einordnen konnte, was für mich einen Kontrollverlust dargestellt hat. Also so, ich habe einfach nicht verstanden, in welcher Gefahr ich mich befinde. Und wie sich eben auch durch den Prozess herausgestellt hat, hatten wir wirklich sehr, sehr viel Glück, weil der Attentäter ja auch Sprengsätze über die Mauer geworfen hat und hätte die Scheiben getroffen, die nicht kugelschusssicher sind, hätte er tatsächlich das Massaker erreicht, was er erreichen wollte. Wir hatten einfach sehr, sehr viel Glück.
Naomi, wie haben dich denn eigentlich die Ereignisse verändert und wie arbeitest du das alles heute auf?
Ich denke, ich bin hellhöriger geworden, was um mich drumherum vorgeht. Und was mir sehr stark hilft in der Aufarbeitung von den Ereignissen, ist tatsächlich Engagement in der jüdischen Community, aber auch die Hand auszustrecken zu anderen Betroffenen und eben auch mehr zivilgesellschaftlichen Dialog einzufordern und mich auch dafür einzusetzen.
Ja, du bist engagiert unter anderem auch als eine von 43 NebenklägerInnen im Prozess gegen den Attentäter des Halle-Anschlags. Wie erlebst du den Prozess? Nimm uns doch mal mit.
Für mich ist dieser Prozess sehr, sehr wichtig, um zu verstehen, was genau passiert ist. Weil mir das ja lange nur sehr begrenzt klar war. Gerade auch den Tag danach waren die Headlines Anschlag an Yom Kippur. Erst später habe ich dann verstanden oder ist irgendwie klar geworden, dass es auch andere Betroffene gab, dass Kevin S. sein Leben in dem Kiez-Döner verloren hat, der jetzt Ismet Tekin und Rifat gehört. Und für mich ist es ein wichtiger Prozess, um das halt eben auch für mich persönlich aufzuarbeiten, aber ich denke auch aus einer historischen Perspektive für die deutsche Geschichte ist dieser Prozess von großer Relevanz.
Inwiefern?
Dass der Prozess aufgezeichnet wird, zum Beispiel. Ich denke, es ist auch interessant zu sehen, welcher Diskurs sich zuträgt in dem Gerichtssaal und ja, welche Spannungsfelder es da gibt. Ich würde schon sagen, auch so ein bisschen so ein West-Ost-Gefälle, dass es irgendwie immer noch so diese Haltung gibt, ja, und rechtsradikales Gedankengut ist ein ostdeutsches Problem.
Okay.
Was ich sehr schwierig finde, weil letztendlich, was dann passiert ist, ist, man verschließt dann die Augen, ja, vor der eigenen Realität.
Ja, da muss man auf jeden Fall die Augen verschließen, zum Beispiel vor dem Mord an Walter Lübcke in Kassel oder dem rassistischen Anschlag von Hanau etwa, ja, wo du vor kurzem ja auch bei einer Gedenkveranstaltung gesprochen hast.
Ja, oder ich meine, Polizei in NRW, der Anschlag in den 90er Jahren auf einem Dortmunder S-Bahnhof. Also ich meine, das sind ja nur einzelne Beispiele von vielen. Mhm. Genauso wie auch die Pathologisierung des Angeklagten, denke ich, ist genauso problematisch, was die Narrative rund um den Prozess betrifft.
Kannst du das ein bisschen ausführen? Also spielst du darauf an, dass gesagt wird, okay, er war halt ein psychisch kranker Einzeltäter, wie halt so oft nach solchen Vorfällen gesagt wird und irgendwie der Kontext ausgeblendet wird, in dem sich solche Leute dann radikalisieren und dann zu solchen furchtbaren Taten schreiten?
Natürlich ist es für uns schwer nachvollziehbar, wie man zu so einer Weltanschauung kommen kann. Aber darin besteht ja auch genau die Gefahr, dass man dann gleich das als Pathologie abstempelt, anstatt halt eben das ernst zu nehmen. Und letztendlich ist es ja auch so, der Angeklagte möchte ja auch, dass man ihn ernst nimmt. Ja? Er sagt, dass er bei vollem Bewusstsein gehandelt hat und dass ihm das Maß dessen, was er gemacht hat, durchaus bewusst war. Und ich denke, dass nur dann, wenn man ihm mit der Ernstlichkeit entgegentritt, die halt eben auch seine Taten fordern, man letztendlich zu einem Punkt kommen kann, in dem man hoffentlich es schafft, andere solche Fälle vorzubeugen.
Was erwartest du dir denn von dem Strafprozess, beziehungsweise was erhoffst du dir?
Mit einer der Dinge, die ich mir aus dem Prozess letztendlich erhoffe, ist, dass man nicht mehr ganz so blind agiert auf dem rechten Auge. Wie kann es sein, dass er an seinen Waffen bastelt, in der Garage seines Vaters und tatsächlich keiner davon was mitbekommen haben möchte? Und was sich ja auch herausgestellt hat durch die Befragung seines Schwiegerbruders, ist, dass sehr wohl klar war, was er für eine Haltung vertritt und dass es auch da eine viel zu hohe Toleranz gab und man da auch weggeschaut hat. Also es ist gebilligt worden und auch der Abschiedsbrief seiner Mutter hat ihn nur so getrieft von antisemitischen Vorbehalten. Und da denke ich, ist es eben auch wichtig, hellhöriger zu werden und auf jeden Fall genauer hinzuschauen. Also zum einen auf gesellschaftlichen Ebene und dann eben auch was die Arbeit der Polizei betrifft, hätte das vermieden werden können? Hätte man früher auf ihn aufmerksam werden können? Wird da tatsächlich genug gemacht? Ich denke, bei Leuten, die islamistische Tendenzen haben, ist man da viel feinfühliger und viel sensibler als bei Leuten, die eine rechte oder rechtsradikale Weltanschauung haben. Und das, denke ich, ist auch was sich jetzt gerade so durch diesen Prozess sehr stark rauskristallisiert.
Was mich noch interessiert hätte, ist, Naomi, welche Erfahrungen von Solidarität hast du denn konkret gemacht seit dem Anschlag von Halle? Was hat dir da vielleicht Mut gegeben und was könnten wir daraus lernen für solidarische Bündnisse in der Zukunft?
Ja, ich glaube, es hat zunächst einmal eine ganze Weile gebraucht, bis ich aus dieser Schockstarre mich irgendwie rausgewunden habe. Und was ich sehr rührend fand, ist Solidarität, Zuspruch zu finden von Leuten aus ganz Deutschland und nicht nur ganz Deutschland, sondern eigentlich auch aus der ganzen Welt und irgendwie Anteilnahme zu erfahren. Das fand ich sehr prägend und noch mal prägender fand ich das eben auch in Verbindung zu treten mit Betroffenen aus Hanau, mit Leuten aus der Initiative 19. Februar. ich finde das Teilen von persönlichen Schicksalen, auch gemeinschaftlichen Schicksalen, sehr, sehr wichtig. Und ich freue mich auch sehr, Leute aus Hanau im Oktober bei uns begrüßen zu dürfen. Und das bedeutet mir sehr, sehr viel. Und ich denke auch, dass man halt eben letztendlich so es schafft, sich gegenseitig zu stärken und mit dem Schmerz, den man erfahren hat, einen Umgang zu finden. Und vielleicht ermutigt es ja auch den einen oder die andere Betroffene von rechter Gewalt, die Hand auszustrecken und den Kontakt zu suchen zu anderen Betroffenen, anderswo. Hm. Ich glaube wirklich, dass nur so wir auf eine bessere Zukunft hinarbeiten können. Auch indem wir als Betroffene uns gegenseitig stärken und dass nicht jeder Anschlag für sich vereinzelt gesehen wird, sondern genau, dass wir halt eben zusammen aufstehen und sagen, okay, wir gehen durch das zusammen und wir stärken uns gegenseitig und machen uns auch gegenseitig stark für die anderen Betroffenen, damit sich was verändert.
Mit Blick auf die Zukunft, Naomi, was würdest du dir wünschen von Leuten, die uns jetzt hier zuhören, was die mitnehmen in ihren Alltag?
Ja, ich denke, was sehr, sehr wichtig ist, ist, keine Scheu haben, Fragen zu stellen, mit einem offenen Herz und offenen Ohren durch die Welt zu gehen und ja, macht euch stark füreinander und feiert einfach das Zusammensein. Ja. Jetzt mit Yom Kippur empfinde ich das nochmal umso mehr als ein Geschenk, leben zu dürfen. Und ich will auf jeden Fall mein Bestes tun, das mit anderen zu teilen und mich stark zu machen für andere.
Mhm. Naomi, wir wollen gleich noch über politische Konsequenzen aus dem Anschlag von Halle und Strategien gegen Rechtsextremismus sprechen. Aber davor würde ich gerne dir ein paar persönliche Fragen stellen, weil du echt eine spannende Person bist. Du bist Rabbinatsstudierende am Zacharias-Frankel-College in Berlin und Potsdam. Naomi, erzähl doch mal, warum willst du Rabbinerin werden?
Ich würde sagen, dass es sehr stark damit zu tun hat, dass mir nichts geschenkt worden ist, was meine jüdische Identität betrifft. Ja, und wenn ich das schaffen kann, dann möchte ich andere Leute dazu inspirieren und ihnen auch dabei eine Hilfe sein, sich das selber zu erarbeiten und selber den Zugang zu finden zu der jüdischen Identität, in der sie sich wohlfühlen. Ich würde ganz gerne bodenständig sein und Leuten dabei helfen, einen Zugang zu finden zu jüdischen Texten, zu jüdischem Leben, jüdischer Tradition, so dass sie sich wohlfühlen und nicht ausgegrenzt, sondern die Wärme empfinden, die ich empfinde, wenn ich an jüdische Community denke.
Wann war das für dich klar, dass du Rabbinerin werden willst? War das irgendwie schon ein Ding, was du als Kind wusstest oder kam das erst später?
Ich hatte, glaube ich, so die Idee zum ersten Mal während meiner Teenage-Jahre und aber es ist ja auch ein Beruf, der nicht unbedingt irgendwie so cool erscheint. Deshalb habe ich das immer erstmal so für mich behalten. Also habe das einfach tief in mir als das Richtige empfunden. Und genau, als ich dann nach Israel ausgewandert bin, war dann so die Frage, okay, also entweder werde ich Rabbinerin oder ich werde Israelin, beides zusammen. Das geht irgendwie nicht so wirklich zusammen, weil Religion in Israel doch auch sehr politisch ist und immer noch sehr orthodox geprägt ist. Und es hat eine ganze Weile gebraucht und auch kleinere und größere Lebenskrisen, bis ich dann verstanden habe, dass es das Richtige ist und dass das meine Berufung ist im Leben.
Was war eigentlich damals so der Grund dafür, dass du nach Israel gegangen bist? Weil du bist ja nach der Schule nach Israel ausgewandert, richtig?
Anlass, warum ich nach Israel gegangen bin, war tatsächlich zum einen unangenehme Erfahrungen, die auch so Richtung Antisemitismus gingen und eben auch so diese Schwere, die es mit sich bringt, als Enkelin auch von Holocaust-Überlebenden in Deutschland zu sein und sich dann gegenüber Familien in den USA rechtfertigen zu müssen und eben auch irgendwie so ein bisschen ein Zusammenstoß mit der deutschen Gesellschaft. Die Engständigkeit von Deutschen hat mir sehr zugesetzt. Und ich habe Deutschland irgendwie als sehr kalt und sehr wenig sensibel und mitfühlend erfahren. Ich würde sagen, dass jetzt eigentlich das ein bisschen besser geworden ist, ja. Eben durch diese Solidaritätserfahrung habe ich mich dann auch ein Stück weit in der Verantwortung gesehen oder sehe mich immer noch in der Verantwortung, andere Betroffene zu unterstützen. Und das ist etwas, was einen großen Unterschied macht zu der Zeit, als ich mich dafür entschieden habe, nach Israel auszuwandern. Also, dass jetzt ein Verantwortungsgefühl da ist für andere in Deutschland. Und nach dem Abitur wollte ich einfach nur weg hier.
Wo hast du eigentlich in Israel gelebt?
Tel Aviv.
Ah, cool. Ja. Da wollte ich eigentlich dieses Jahr auch hin. Wir hatten, weil wir auch dort Freunde besuchen wollten, dann Israel-Besuch geplant. Und ich war noch nie dort. Und dann wäre ich natürlich auch nach Tel Aviv gegangen, aber dann kam, ja, wir wissen es alle, Corona dazwischen, ne? Ja, aber was, wenn ich es dann doch mal vielleicht nach Israel schaffe, was muss ich denn unbedingt in Tel Aviv machen?
Ah, wow, die Liste ist lang von Dingen.
Dann nenn vielleicht die drei coolsten Sachen, die mich dann durch einen Tag bringen vielleicht.
Einfach mal den ganzen Strand entlang gehen, das ist die eine Sache. Die andere Sache, die ich sehr eindrucksvoll finde, ist eine Tour zu machen durch den Busbahnhof. Tel Aviv hat nämlich nach Neu-Delhi den größten Busbahnhof weltweit.
Okay. Also das hätte ich jetzt überhaupt nicht erwartet, dass du sagst, okay, mach mal eine Tour durch den Busbahnhof, ausgerechnet den Busbahnhof. Aber ja, was erwartet mich denn da, wenn du sagst, das ist der größte nach Neu-Delhi und das ist ja eine fucking Riesenstadt?
Richtig. So. Also ein unglaublich hässlicher Klotz, aber der eine Menge Geschichte mit sich bringt und auch Licht wirft auf soziale Spannungen innerhalb der Stadt. Mhm. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist tatsächlich das Kunstmuseum in Tel Aviv. Mhm. Israel hat auch eine Menge interessanter Künstler, die einen neuen, erfrischenden Blick auf die Welt geben. Und nicht zu vergessen auch eine Bauhaus-Tour. Tel Aviv ist Weltkulturerbe für Bauhaus.
Aber ich hätte jetzt fast erwartet, dass du, die ja auch queerpolitisch aktiv ist, dass du mir auch irgendwie die queere Partyszene in Tel Aviv empfiehlst und mir da irgendwas Cooles zum Ausgehen dann nennen kannst. Also wo gehe ich einen trinken und wo gehe ich tanzen, wenn dann irgendwann hoffentlich der Impfstoff endlich da ist?
Ja, die queere Bar schlechthin ist in Tel Aviv das Spagat.
Das Spagat, okay.
Auf der Nachalat Benjamin. Und dann gibt es eine Reihe von Clubs, die queere Partylines haben. Kuli Alma und dann auch der Block, beheimatet in dem besagten Busbahnhof. Der Busbahnhof hat eigentlich auch einen Club. Ja, und was auch sehr, sehr wichtig ist zu erwähnen, ist, dass Tel Aviv relativ klein ist. Das ist wichtig zu erwähnen. Also wenn man nicht gerade mit 30 Grad plus und Schwüle hadert, dann kann man eigentlich Tel Aviv auch gut zu Fuß erleben. Also ist da eigentlich relativ fix von einem Ort zum nächsten innerhalb von einer halben Stunde.
So, jetzt lasse ich dich auch los. Jetzt hast du genug ReiseführerInnen spielen dürfen.
Eine der Sachen, die ich in Israel gemacht habe, ist tatsächlich auch Touren zu geben in Südtel Aviv.
Das bringt mich jetzt noch zu einem Punkt, der mich interessiert hätte, weil ich das über dich gelesen habe in Vorbereitung auf diesen Podcast hier mit dir. Denn du machst dich in Deutschland unter anderem dafür stark, queere Perspektiven in der jüdischen Gemeinde, aber natürlich auch in der Gesamtgesellschaft sichtbarer zu machen. Vielleicht kannst du das mal kurz erzählen, warum es dir wichtig ist, Naomi, Perspektiven der LGBTQI-Community innerhalb der jüdischen Gemeinde ja zu stärken oder sichtbarer zu machen?
Ich würde sagen, allen voran, weil ich selber keine Vorbilder hatte. Also das ist wirklich so der Grund, der mich da antreibt. Und weil ich halt eben auch ein Bedürfnis dafür sehe. Hm. Also hätte ich selber Vorbilder gehabt und würde es dieses Bedürfnis dafür nicht geben, dann glaube ich, ja, würde ich diese Arbeit nicht machen müssen. Und natürlich ist das was, wo ich mir die Frage gestellt habe, okay, inwieweit möchte ich mein Privatleben nach außen hin tragen und dem Gesicht geben? Und letztendlich ist es aber so, dass ich denke, dass das sehr gute Gründe sind, eine Vorbildfunktion zu haben, andere Leute zu stärken. Und zum anderen ist es auch, dass ich nicht in einer Gemeinde oder in einem Rahmen arbeiten möchte, der diesen nicht ganz unwesentlichen Teil von mir nicht akzeptiert. Ich muss aber auch sagen, dass ich jetzt selber bisher, seitdem ich mein Rabbinatstudium angefangen habe, ich selber keine negativen Erfahrungen gemacht habe, aber ich lebe ja auch so ein bisschen in meiner eigenen Blase.
Die Berlin-Bubble.
Ja, richtig, genau. Und ich denke auch, im Rahmen meiner Ausbildung dann auch, ja, in Kontakt zu treten mit unterschiedlichen Gemeinden deutschlandweit. Das ist auf jeden Fall ein langer Weg, gerade bei Einheitsgemeinden, da irgendwie ein Umdenken zu erlangen.
Ich sag mal, was die jüdische Glaubensgemeinschaft der christlichen katholischer Konfession voraus hat, in der ich ja groß geworden bin, ist, dass Frauen überhaupt in Führungspositionen kommen dürfen.
Ja, aber das ist ja, also erstens mal ist es ja auch so, ist das ja auch bei uns relativ neu. Ja, und auch das ist ein langer Weg, ja. Und auch da ist es so, dass auch wenn formell es Gemeinden gibt, die eine Frau als Rabbinerin akzeptieren würden, es noch lange nicht heißt, dass sie das auch dann in der Praxis tun. Also da gibt es auf jeden Fall noch sehr viel an Arbeit zu leisten, was halt eben tatsächliche Gleichberechtigung betrifft. Ja, und auch bei uns, ähnlich wie bei den Christen, gibt es ja verschiedene Strömungen. Und es gibt immer diesen Witz, zwei Juden, drei Meinungen. Und auch so langsam in der Orthodoxie gibt es innerhalb des linken Spektrums der Orthodoxie Communities, die Frauen als Rabbinerin anerkennen. Und es wird dann also die nächste Hürde sein, welche Stellen offen sind und wer auch offen ist für mich als Rabbinerin. Ich hoffe mal, dass es in 10 Jahren ein gutes Stück anders aussehen wird und wir auf die gerechtere Gesellschaft, die wir auch hinarbeiten, dass wir die halt immer tatsächlich auf die treffen.
Ja, wenn dir gefällt, was du hörst, dann werde doch jetzt Fördermitglied von Dissens. Es gibt bereits mehr als 550 Menschen, die diesen Podcast hier monatlich supporten. An die alle geht jetzt eine fette virtuelle Umarmung. Aber Dissens braucht natürlich noch mehr Unterstützung. Wenn du noch nicht dabei bist, dann mach doch jetzt mit. Das geht schon ab 2 Euro im Monat. Und mit deiner Fördermitgliedschaft tust du nicht nur etwas Gutes, nein, es gibt auch Goodies und du hast jede Woche die Chance auf coole Gewinne. Wie du mitmachen kannst bei Dissens und was es diese Woche zu gewinnen gibt, erfährst du in den Shownotes. Du hörst den Dissens-Podcast. Zu Gast ist Naomi Henkel-Gümbel. Die angehende Rabbinerin ist Teil der Nebenklage im Halle-Prozess. Naomi, lass uns gerne nochmal über die politischen Konsequenzen aus dem Anschlag von Halle sprechen und über Strategien gegen Rechtsextremismus in der Mitte unserer Gesellschaft. Nach dem Anschlag von Halle und später auch in Hanau mangelte es nicht an Solidaritätsbekundungen und Versprechen, mehr gegen Rechtsextremismus zu tun. Inwieweit sind Politik und Gesellschaft dem nachgekommen?
Ja, es ist in der Tat schwer zu bemessen. Also es gibt schon Momente, wo ich hellhöriger werde, wie zum Beispiel die Diskussion um die Studie rund um rechtes Gedankengut innerhalb von Polizeistrukturen. Und wenn sich da so klar dagegen gestellt wird. Und ansonsten ist es so, dass es bisher schwer für mich nachvollziehbar ist, was sich bisher tatsächlich getan hat. Auf einer bundesweiten Ebene, sagen wir mal. Soweit ich das mitbekommen habe, gibt es da Bemühungen von einzelnen Bundesländern, auch zum Beispiel dann Opferberatungen stärker finanziell zu unterstützen und stärker auszubauen. Aber ich denke auf jeden Fall, dass da noch einiges getan werden muss, um klar Kante zu zeigen gegen rechtes Gedankengut in Deutschland. Und wir sind jetzt etwa ein Jahr von den nächsten Bundestagswahlen entfernt. Und ich habe schon ein bisschen flaues Gefühl im Magen.
Meinst du damit, wie die ausgehen könnte und welche Mehrheitsverhältnisse sich dann ergeben?
Für was graut es mir da? Ja, natürlich, dass die AfD bestärkt wird oder dass man nochmal auf bundespolitischen Ebene, dass es da Parteien gibt, die das doch nochmal überdenken und vielleicht nicht doch ein Bündnis mit der AfD eingehen würden. Aus Opportunismus, um sich irgendwie an der Macht zu halten, um an die Macht zu kommen. Das sind ja schon alles Dinge, die vorgekommen sind, auch in der neuesten Geschichte. Ich würde sagen, Deutschland hat das Potenzial, es besser machen zu können. Wir sollten bloß auch an diesem Potenzial festhalten und es auch tatsächlich umsetzen.
Ja, mein Eindruck bezüglich der AfD ist ja so ein bisschen, dass Corona die Krise der AfD so ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen hat und dass sie sich auch gegenwärtig in verschiedensten Landesparlamenten gegenseitig zerfleischt, ne? Aber darauf sollten wir uns natürlich nicht verlassen. Und ich denke, gerade mit Blick irgendwie auf rechtsextreme Tendenzen innerhalb der Sicherheitsbehörden wäre es doch wirklich angebracht, wie du schon gesagt hast, da jetzt auch diese zu durchleuchten, ja, also zum Beispiel die Polizei, ja, und auch die Bundeswehr noch stärker und unabhängig, ne, und dass sich der Innenminister da gegen sperrt, genauso wie gegen eine Studie bezüglich Racial Profiling, das ist natürlich bitter, ne, und damit sollten wir ihn nicht davonkommen lassen.
Richtig.
Vielleicht kannst du einmal aus deiner Perspektive schildern, inwieweit hast du denn als Teil der jüdischen Community Vertrauen in die Polizei und die Sicherheitsbehörden? Jetzt gerade, wenn du auch irgendwie beobachtest, dass zuletzt rechte Umtriebe in der Polizei in NRW bekannt wurden. Und das ist ja nur ein Fall von vielen. Vielleicht kannst du noch mal sagen, was müsste aus deiner Sicht passieren, dass da wieder Vertrauen hergestellt wird?
Was das Vertrauen betrifft, das ist natürlich schwierig. Ich meine, es gibt etwa 300.000 Polizeibeamte, ein bisschen weniger 275.000. Und ich könnte mir schon gut vorstellen, dass man der Polizei Unrecht tut, wenn man jetzt sagt, all diese Polizeibeamte sind allesamt rechtsorientiert. Ich denke, dass die Polizei ja sich umso mehr dafür einsetzen müsste, zu zeigen, dass diejenigen, die ein rechtes Gedankengut innerhalb der Polizei haben, dass das die Minderheit ist. Und das zeigt sich natürlich dann auch vor allem in dem Umgang mit Minderheiten. Und was sich ja auch herausgestellt hat durch die Arbeit von dem Mediendienst Integration ist, dass bisher nur Baden-Württemberg Schulungen durchführt für Polizistinnen und die auch eine Reise nach Israel machen, um halt eben da sensibilisiert zu werden. Und das, denke ich, ist ganz wichtig. Also ich stelle mir das als außerordentlich schwer vor, Menschen zu schützen, zu denen ich keinen persönlichen Zugang habe. Wie will ich denn verstehen, wen ich zu schützen habe und wie ich die Menschen zu schützen habe, wenn ich keinen Zugang zu denen habe, wenn ich nichts über die weiß? Und das muss sich ändern.
Ja, was eine Studie zum Thema Rechtsextremismus und Rassismus in der Polizei angeht, nur noch die Anmerkung. Ich bin immer ein bisschen erstaunt, dass die Stimmen innerhalb der Polizei noch nicht lauter sind irgendwie, weil es kommt ja immer so der Vorwurf, da werden Beamtinnen und Beamten unter Generalverdacht gestellt, das hast du auch schon erwähnt, und das sollte man definitiv nicht tun, aber so eine Studie könnte ja gerade dazu beitragen, so einen Generalverdacht auszuräumen und differenzierter darauf zu schauen, so, ne? Also das ist mein Gefühl, und dass da die Stimmen noch nicht lauter sind, das erstaunt mich doch auch ein bisschen. Aber was ich jetzt so ein bisschen bei dir noch rausgehört habe, ist natürlich, dass dabei nicht bleiben darf, sondern dass es auch eine Sensibilisierung oder im Verständnis von zum Beispiel Antisemitismus und aber auch im Umgang mit Menschen, die Minderheiten angehören, braucht oder bedarf.
Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, das trifft auf Muslime genauso zu wie auf Juden, wie auf People of Color, dass man da einfach eine größere Sensibilität hat, wie die Lebensrealitäten sich gestalten. Und ich denke eben auch, dass man da dann ja auch sieht, wer von den jeweiligen Polizistinnen sich wie verhält auf so einem Schulungsgang. Ja, das kann ja dann auch nochmal eine Möglichkeit sein, um nochmal klarzumachen, dass Leute mit einer gewissen Weltanschauung ungeeignet sind für den Polizeidienst. Aber zu diesem Punkt muss die Polizei, müssen diese Polizeistrukturen ja erstmal selber kommen. Und ich denke auch schon, dass es unsere Aufgabe ist als Zivilgesellschaft und nicht nur von Minderheiten. Wirklich, ich denke, dass Zivilgesellschaft sich da viel stärker solidarisieren muss, ja, um da Veränderungen voranzubringen.
Ja, ich denke auch, es ist Aufgabe von jedem und nicht nur Menschen aus gesellschaftlich marginalisierten Gruppen, Druck auszuüben und sich dafür einzusetzen, dass Antisemitismus und Rassismus in unserer Gesellschaft keinen Platz haben. Wie ist denn da dein Eindruck? Kommt da genug aus der weißen Mehrheitsgesellschaft?
Ich denke nicht, dass die weiße Mehrheitsgesellschaft da genug macht. Aber das hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass man selber nicht betroffen ist. Und wenn man selber nicht betroffen ist, dann ist das immer so eine Sache mit Solidarisierung und halt eben so diesen Extra-Schritt zu machen aus der eigenen Comfort-Zone. Und ich denke eben auch mit Hanau, Kassel und Halle, dass ja auch klar wird, dass die Auswirkungen und die Bedrohung ja nicht nur Minderheiten treffen. Wie gesagt, Halle an dem Tag, an dem 9. Oktober, war das ja nicht nur eine Synagoge und es war nicht nur ein Kiezdöner. Die zwei Menschen, die mit ihrem Leben bezahlt haben, waren weder Juden, Jüdinnen noch Menschen mit Migrationshintergrund, sondern es waren zwei Deutsche. Ja, ich denke, dass das die sehr bittere Lektion ist. Und wie gesagt, auch nochmal, um Kassel zu erwähnen. Ich denke, dass das auch nochmal ein klares Beispiel ist, was die Verrohung von unserem Umgang miteinander zeigt. Ja, dass jemand, der sich für Flüchtlinge einsetzt, politisch, dann damit letztendlich mit seinem Leben bezahlt. Ich denke, da muss man halt eben klare Zeichen setzen und halt eben auch über den eigenen Tellerrand hinausschauen. Ich hoffe, dass sich da was ändert. Dass das ein Anlass ist für die Zivilgesellschaft, endlich Initiative zu ergreifen und zu zeigen, dass das bis hierhin und nicht weiter.
Ja, ich denke, der Fall, der hat ganz gut auch gezeigt, ne? Also das, was eigentlich klar sein sollte, ne? Dass diese rechtsradikalen Netzwerke und Täter, dass die unsere plurale Demokratie abschaffen wollen, ja. Und sie hetzen und schießen natürlich zuerst einmal auf marginalisierte Gruppen, auf Migrantinnen und Migranten, auf Jüdinnen und Juden und auf Musliminnen und Muslime, aber am Ende auch auf VertreterInnen des Staates. Und ich meine, das sollte jetzt nicht anders sein, erst dann zu handeln, wenn irgendwie VertreterInnen des Staates erschossen werden, sondern natürlich auch schon vorher. Aber es zeigt nochmal, dass die Demokratie abschaffen wollen, so. Und dass man sich viele irgendwie gefühlt nicht genug klar, so, ja, was das eigentlich heißt, so, ne, und welche Konsequenzen das dann und welches konsequentes Handeln das auch erfordert, ist so mein Eindruck.
Ich denke, was ich halt eben so erschütternd finde, ist eben auch, dass mit jedem Anschlag mir das so erscheint, als ob das so einen Schneeballeffekt hat und der nächste Attentäter das halt eben dann als Legitimation sieht für sein weiteres Handeln und dass man halt eben versucht, dann an die vorhergehenden Taten anzuknüpfen. Ob das jetzt in der Form ist von NSU 2.0, ja, wo man versucht, an den NSU anzuknüpfen, oder die nächste Person, die sich radikalisiert online und mehr halt eben dieser rechten Ideologie von White Supremacy sich zugehörig fühlt. Mhm. Was durch den Prozess rund um Halle klar wird, ist, dass das Gedankengut von White Supremacy ein Novum ist, womit deutsche Rechtsstrukturen nicht so vertraut sind. Ja, ich würde sagen, dass da auf jeden Fall eine Menge Wissenslücken bestehen, die es aufzuholen gilt. Und in der Zwischenzeit verbreitet sich das ja mehr und mehr. Und Strukturen wie die identitäre Bewegung und so nutzen ja mittlerweile andere Symbolik als ja Rechtsradikale aus den 90er Jahren oder das, was man so gewohnt ist von der NPD oder so, ja, also dieses klassische Neonazi-Skinhead-Bild. Mhm. Da denke ich, ja, muss man auf jeden Fall sich mehr Gedanken darüber machen und eben das auch ernst nehmen und die jeweiligen Lektionen daraus lernen, um halt eben weitere Anschläge zu verhindern in der Zukunft.
Ja, total. Die neue Rechte, die tritt zwar modernisiert und intellektueller auf, ne, als die Baseballschläger schwingende Rechte in den 90ern, aber ihr Ziel ist trotzdem, und das wird, glaube ich, manchmal irgendwie auch im Journalismus zum Teil, glaube ich, unterschätzt, ne, die plurale Demokratie abzuschaffen und durch eine völkische Demokratie zu ersetzen. Und das wird, glaube ich, nicht genug in den Fokus gerückt. Und das geht bis in die Alternative für Deutschland rein, also bis in die Parlamente, ne?
Ich würde sagen, völkische Demokratie ist ein bisschen weit hergeholt, ne? Also irgendwie bisher, so zumindestens, was ich von dem Angeklagten verstanden habe, hält er jetzt mal nicht so viel von Demokratie. Aber ja, natürlich. Also ich denke, wie gesagt, dass halt eben bisher so dieses Bild ist von rechten Gedankengut, dass sich das halt eben gegen Minderheiten, gegen Juden und Muslime und People of Color richtet, aber halt eben Antifeminismus wird da außen vorgelassen. Ja. Das ist auf jeden Fall etwas, so, wo ich null Verständnis habe, wie man da einfach so blind dafür sein kann.
Nee, Naomi, du hast natürlich vollkommen recht. Ich habe den Begriff Demokratie hier fälschlicherweise mit völkisch verknüpft. Nimmt man den Begriff Demokratie ernst, dann kann es da und darf es da keine Verknüpfung geben, sondern man muss dann wahrscheinlich eher davon sprechen, dass sie eine völkische Nation wollen, wo dann halt irgendwie der Demos mit dem Ethnos, also mit der weißen Ethnie, irgendwie in eins fällt, ne? Und Minderheiten werden abgeschoben oder werden umgebracht, weil das ist letztendlich, Genozid ist letztendlich die Konsequenz, und das liest man raus bei Leuten wie Höcke, und dementsprechend muss man das ernst nehmen.
Und das ist halt eben auch die große Frage, weil natürlich rechtlich gesehen, also rein strafrechtlich, ist es so, dass der Täter von Halle alleine gehandelt hat. Aber nichtsdestotrotz ist es ja so, dass er eine Community hat, die sich online befindet. Und man darf ja auch nicht vergessen, seine Handlungen werden bis zu einem gewissen Punkt von der Gesellschaft mitgetragen. Ich denke nicht, dass man sagen kann, dass man keine Veränderung festgestellt hat. Also das halte ich für sehr unglaubwürdig. Es ist einfach so, man wollte es nicht sehen. Ich denke, das ist etwas, was die Leute aus seinem Umfeld weiterhin mit sich ausmachen müssen. Und ich hoffe, dass sie weiter mit ihrem Gewissen hadern, wie sie einfach dem zuschauen konnten, ohne gehandelt zu haben, ohne Alarm zu schlagen.
Ja, neben der juristischen Aufarbeitung scheint es mir, wir brauchen einen Masterplan irgendwie gegen Rechtsextremismus, wie es ja auch Akteure aus der Zivilgesellschaft fordern. So. Und da muss auf allen Ebenen muss versucht werden, irgendwie dem Hass den Boden zu entziehen. Ja, mir scheint es, also es passiert ja immer wieder etwas, ne? Also es werden zum Beispiel rechte Gruppen ausgehoben.
Richtig, genau.
Aber mir scheint irgendwie, dass so ein richtig Handeln in der Breite, also wirklich, dass man breit debattiert, wie in Schulen, wie innerhalb der Polizei und so weiter, eben das Problem Rechtsextremismus in der Breite angegangen werden kann, das scheint irgendwie zu fehlen. Entweder weil nicht das Problembewusstsein genug da ist oder weil entsprechende Leute das der Gesellschaft nicht zumuten wollen. Oder wie ist dein Eindruck?
Für zumutbar empfinden oder nicht? Oder welcher Diskurs auch gewollt ist oder dann vielleicht auch dann unvorteilhaft ist für sie selber? Das ist ja dann auch nochmal eine Frage. Es ist ja auch gewissermaßen eine Frage von Geldern. Ja, weil wenn ich zurückdenke an meine eigene Schulzeit, lag das eher an verschiedenen Lehrern selber, den Diskurs in der Richtung zu fördern, aber es gab einfach nicht die Mittel dafür. Und ich denke, dass es sehr gute Initiativen gibt und auch Stiftungen, die sich ja da sehr stark machen, die ja auch mit Schulen zusammenarbeiten oder mit verschiedenen Institutionen, Vereinen. Wie gesagt, ich denke, dass wir gerade eine Verrohung in dem Umgangston erleben in unserer Gesellschaft. Und um halt eben dem entgegenzuwirken, ist es gut angelegtes Geld, damit man halt eben lernt, auf respektvolle Art und Weise miteinander umzugehen und eben auch eine Sensibilisierung entwickelt für die Lebensrealitäten, die anders sind als die eigenen.
Naomi, danke fürs Gespräch.
Danke dir, ja, hat eine Menge Spaß gemacht.
Ja, das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Zu Gast war Naomi Henkel-Gümbel. Die angehende Rabbinerin ist Teil der Nebenklage im Halle-Prozess. Wenn ihr noch mehr kluge Leute hören wollt und ihr Dissens noch nicht supportet, dann schließt doch jetzt eine Fördermitgliedschaft ab. Dabei sein könnt ihr schon ab 2 Euro im Monat. Alle Infos hierzu gibt's natürlich in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. Das war's dann auch von mir. Vergesst nicht, Dissens zu abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Ich freue mich natürlich auch über Kommentare und Anregungen. Schreibt mir also gerne. Bleibt nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.